Ich begrüße euch und Sie ganz herzlich zu dieser ökumenischen Passionsandacht, die wir im Namen Gottes feiern. Im Namen Gottes des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir feiern Passionsandacht, weil wir in der Passionszeit angekommen sind. Sie hat begonnen. Das ist eine Zeit, in der wir fasten, in der wir beten und in der wir uns vorbereiten. Auf die Karwoche und auch auf das Osterfest, das dann folgt und das wir dann feiern. Und in dieser Passionszeit feiern wir seit einigen Jahren eben gemeinsame ökumenische Passionsandachten zusammen mit einigen Kirchengemeinden hier in Dortmund, um uns eben gemeinsam auf die Passion auszurichten, auf das Fasten zu besinnen und gemeinsam zusammenzukommen und Gott zu feiern und zu loben. Dieses Jahr stehen diese Andachten unter dem Motto 7 Wochen ohne Stillstand. Das ist der Titel einer großen Fastenaktion der evangelischen Kirchen in Deutschland, die jedes Jahr stattfindet und die jedes Jahr auf eine andere Art von Fasten, auf eine andere Art von Verzicht hinweist. 7 Wochen ohne Stillstand, das klingt auf den ersten Blick gar nicht so sehr nach dieser typischen Fastenzeit. Beim Fasten denke ich, und ich vermute Sie und ihr auch, häufig an den Verzicht auf bestimmte Lebensmittel, vielleicht auf Süßigkeiten, vielleicht auf Kaffee oder Alkohol. Manche Leute verzichten auch auf soziale Medien. Und da soll es ja häufig darum gehen, einen Raum zu schaffen, sich Freiheit zu schaffen und sich auf das Wichtige zu fokussieren. 7 Wochen ohne Stillstand klingt wiederum erst einmal nach Beschäftigtsein, nach Arbeit, vielleicht gar nicht nach etwas so Wohltuendem, sondern nicht nach weniger, nach Pause, sondern nach einem anstrengenden Mehr. Und auch glaube ich, dass dieses Motto in dieser Fastenzeit im Jahr 2022 uns ganz, ganz viel zu sagen hat. Wir hatten ja sehr viel Stillstand in den letzten Jahren. In der Pandemie waren und sind wir gezwungen, auf Sachen zu verzichten, auf Dinge, die uns etwas bedeuten, die uns etwas wert sind und waren. Geburtstagsfeiern, Urlaube, Konzerte, Treffen mit Freundinnen und Freunden, auch Gottesdienste. All das stand ja eine Weile still und steht auch teilweise immer noch still. Und in dieser Fastenzeit, dieses Motto, ruft es uns dazu auf und fordert uns heraus, nicht so in einen unguten Stillstand zu kommen. Uns nicht lahmlegen zu lassen, nicht lähmen zu lassen, sondern unterwegs zu sein und tätig zu werden oder tätig zu bleiben und das auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Heute ist das dazu passende Thema der Predigt dranbleiben. Und ich bin ganz gespannt, wie Pfarrerin Ronja Schönberg aus der Evangelischen Kirchengemeinde St. Ranoidi uns in dieses Thema mit hineinnehmen wird. Dranbleiben ist wohl nur möglich mit einem Gott, der sich uns annimmt. Und die Hoffnung und die Erfahrung von so einem Gott wird uns in der Bibel immer wieder von Menschen berichtet. So beschreibt auch in Psalm 91 der Autor sein Vertrauen in das Mitgehen und in die Unterstützung Gottes. Und darum möchte ich uns daraus einige Verse lesen und danach ein Gebet sprechen. Und ich bitte euch und sie dazu aufzustehen. Wer unter dem Schutz des Höchsten wohnt, darf bleiben im Schatten des Allmächtigen. Darum sage ich zum Herrn, du bist meine Zuflucht und meine sichere Festung. Du bist mein Gott, auf den ich vertraue. Ja, er rettet dich wie ein Vogel aus dem Netz des Vogelfängers. Er bewahrt dich vor der tödlichen Pest. Er deckt dich schützend mit seinen Schwingen. Unter seinen Flügeln findest du Geborgenheit. Seine Treue gibt dir Deckung. Sie ist dein Schild, der dich schützt. Du brauchst dich nicht zu fürchten vor dem Schrecken der Nacht oder vor den Pfeilen, die am Tag abgeschossen werden. Nicht vor der Pest, die im Finstern umgeht. Nicht vor der Seuche, die mitten am Tag wütet. Denn er hat für dich seine Engel entsandt und ihnen befohlen, dich zu behüten auf all deinen Wegen. Sie werden dich auf Händen tragen, damit du mit deinem Fuß nicht an einen Stein stößt. So sagt nun der Herr, wenn er zu mir ruft, werde ich ihm antworten. In Zeiten der Not stehe ich ihm bei. Ja, ich reiße ihn heraus und bringe ihn zu Ehren. Ich schenke ihm ein erfülltes und langes Leben und zeige ihm, wie ich Rettung schaffe. Ich bete mit uns. Guter Gott, ich danke dir, dass wir uns hier versammeln können. In Freiheit und in Frieden, den wir hier so kostbar erleben dürfen. Ich danke dir für die Passionszeit und die Fastenzeit, in der uns Raum geschenkt wird, uns auszurichten und zu besinnen. Auf dich und auf das, was du für uns getan hast und tust. Hilf uns, dir zu begegnen, uns für dich zu öffnen und unser Leben immer mehr nach deinen Maßstäben zu gestalten. Und lass diese Zeit ein Raum dafür sein, Kraft zu tanken und uns neu auf den Weg zu machen. Amen. Es kommt ehrlich gesagt alle paar Wochen mal vor, dass ich zu einem Termin spät dran bin. Vor ein paar Wochen, da war es schon wieder soweit. Ich, unterwegs zu einem Gespräch im Seniorenwohnheim, musste vorher noch einen Corona-Test bei einer offiziellen Teststelle machen. Also fuhr ich bei der Wittekind-Apotheke vorbei an der B1, wo eine lange Schlange von Menschen stand. Mist, das hatte ich nicht eingeplant. Ich wurde immer unruhiger, während ich auf das Testergebnis wartete. Damals konnte ich das noch nicht auf die Corona-Warn-App schicken lassen. Das geht ja Gott sei Dank mittlerweile. Ich wartete also und wartete. Und als es dann endlich hieß, negativ, da sprang ich regelrecht zurück aufs Fahrrad und radelte los. Und ich beschloss, eine Abkürzung zu nehmen, knapp vorbei am Ostfriedhof. Ratet ihr mal, was dann passiert ist. Richtig, ich kam noch später zu dem Termin, als ich sowieso schon gekommen wäre, weil die spontane Abkürzung doch irgendwie länger war als die Route, die ich mir vorher bei Google angeguckt hatte. Und dann habe ich mich auch noch verfahren. So ist das mit den Abkürzungen manchmal. Und um Abkürzungen geht es auch im Predigttext für den heutigen Abend. Ich lese aus dem 4. Kapitel des Matthäusevangeliums. Danach, das heißt nach seiner Taufe, wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt. Dort sollte er vom Teufel auf die Probe gestellt werden. Jesus fastete 40 Tage und 40 Nächte lang.
Dann war er sehr hungrig. Da kam der Versucher und sagte zu ihm: Wenn du der Sohn Gottes bist, befiehl doch, dass die Steine hier zu Brot werden. Jesus aber antwortete: In der Heiligen Schrift steht, der Mensch lebt nicht nur vom Brot, nein, vielmehr lebt er von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. Dann nahm ihn der Teufel mit in die heilige Stadt. Er stellte ihn auf den höchsten Punkt des Tempels und sagte zu ihm: Wenn du der Sohn Gottes bist, dann spring hinunter. Denn in der Heiligen Schrift steht, er wird seinen Engeln befehlen, auf ihren Händen sollen sie dich tragen, damit dein Fuß nicht an einen Stein stößt. Jesus antwortete: Es steht aber auch in der Heiligen Schrift, du sollst den Herrn, dein Gott, nicht auf die Probe stellen. Wieder nahm ihn der Teufel mit sich, dieses Mal auf einen sehr hohen Berg. Er zeigte ihm alle Königreiche der Welt in ihrer ganzen Herrlichkeit. Er sagte zu ihm: Das alles will ich dir geben, wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest. Da sagte Jesus zu ihm: Weg mit dir, Satan, denn in der Heiligen Schrift steht, du sollst den Herrn, dein Gott, anbeten und ihn allein verehren. Daraufhin verließ ihn der Teufel und es kamen Engel und sorgten für ihn. Dreimal führt der Teufel, der hier für alles steht, was Gott entgegensteht, dreimal führt er Jesus in Versuchung. Und zwei dieser Versuchungsversuche möchte ich mit Ihnen, mit euch heute näher anschauen. Den ersten und den letzten. Zuallererst geht es um Hunger und um Essen, um das, was jeder Mensch kennt. Ich kann mir nicht vorstellen, wie Jesu Hunger nach 40 Tagen und Nächten in der Wüste gewesen sein muss. Denn ich habe selbst ehrlich gesagt noch nie länger als einen Tag nichts gegessen. Und das Versäumte habe ich dann auch immer üppig aufgeholt, am Abend oder am nächsten Tag spätestens. Aber ich habe zumindest eine Ahnung, wie sich Hunger anfühlt. Zwar nur der kleine Hunger eines einzelnen Tages, aber immerhin, ich kann mir vorstellen, wie verführerisch Essen sein kann. Wenn du der Sohn Gottes bist, befiehl doch, dass die Steine hier zu Brot werden. Wenn du der Sohn Gottes bist. Vor seiner Zeit in der Wüste, als Jesus im Jordan von Johannes getauft worden ist, da hatte Gott versichert: Das ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude. Und genau daran versucht der Teufel Jesus nun Zweifel anzureden. Und dann befiehl doch, dass die Steine hier zu Brot werden. Warum auch nicht, wem würde es schaden? Wem würde es schaden, wenn Jesus seinen Hunger mit Steinen stillen würde? Später hat er doch auch 4.000, 5.000 Menschen satt gemacht. Wäre das nicht großartig? Steine gibt es doch genug. Wenn wir Steine in Brot verwandeln könnten, dann wäre der Hunger auf der ganzen Welt schnell besiegt. Das wäre doch eine schnelle, einfache Lösung, die keinem schaden und allen nutzen würde, allen voran Jesus in dieser Geschichte. Aber schnelle, einfache Lösungen beinhalten auch, dass man sich mit dem eigentlichen Problem gar nicht auseinandersetzt. In dem Speisungswunder, das Jesus später vollbringen wird, da ändert sich die Blickrichtung. Da geht es dann nicht darum, aus nichts alles zu machen, sondern aus wenigem genug. Was habt ihr, fragt er da die Menschen, die bei ihm sind. Nicht Gott löst das Problem gewissermaßen von oben herab, sondern er befähigt die Menschen, so miteinander umzugehen, dass alle teilhaben an dem, was da ist. Und gerade das führt dann zu einem erstaunlichen Wunder, bei dem zu Beginn, als die Menschen anfangen, Brot und Fische miteinander zu teilen, noch längst nicht klar ist, ob das Brot und die Fische auch wirklich für alle ausreichen werden. Ich behaupte, der Wunsch nach einer schnellen Lösung, der ist auch für uns heute noch eine Versuchung, die uns oft davon abbringt, uns mit dem Problem wirklich auseinanderzusetzen. und nachhaltige Wege zu finden, an denen alle Menschen Anteil haben. Nachdem er ihn auf den höchsten Punkt des Tempels in Jerusalem gebracht und Jesus auch dort nicht das gemacht hat, was der Teufel ihm zuvor aufgetragen hat, da führt dieser Jesus schließlich auf einen ganz hohen Berg, von dem aus man weit schauen kann. Und er verspricht ihm nun ganz direkt, ja regelrecht platt: Das alles will ich dir geben, wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest. Sein Versprechen, die herrschenden Machtverhältnisse anzuerkennen, das ist der Weg zu eigener Macht. Sich einem Mächtigeren unterzuordnen, um selbst ein kleines Stück vom Kuchen abzubekommen. Besser Zweitmächtigster als völlig ohnmächtig. Es ist doch so, Gott hat Jesus ohnehin dazu berufen, Retter und Herrscher der ganzen Welt zu sein. Doch Jesu Weg dahin, der führt durch Todesangst, durch Qualen, durch den Tod. Warum das alles auf sich nehmen, wenn Jesus auch diese Abkürzung nehmen könnte? Weil das nicht dasselbe wäre, denn es geht nicht um weltliche Macht, sondern es geht um die Macht Gottes. In Jesus wird Gott zeigen, dass seine Macht sich gerade in Ohnmacht und im Ausgeliefertsein erweist und dass er beides überwindet. Gottes Gegenentwurf zu den hierarchischen Machtstrukturen, die auf der Welt herrschen. Angesichts dessen, was gerade auf der Welt passiert und mit Blick auf die Ukraine, da fällt es mir immer wieder sehr schwer, an diesem Gegenentwurf Gottes festzuhalten. Die Mächtigen erscheinen mir übermächtig zu sein. Zwischen Angriffskrieg und Sanktionen, Waffenlieferungen und scheiternden Verhandlungsversuchen, wo ist da Gottes Macht? Also aufgeben und sich unterordnen? Oder Drohungen mit Gegendrohungen beantworten, Gewalt mit Gegengewalt, um die eigene Macht zu demonstrieren und zu hoffen, dass sich zumindest ein Machtgleichgewicht einstellen wird, brüchiger Waffenstillstand, sich damit zufrieden geben? Nein, auch wenn es schwer ist, daran festzuhalten und mühsam immer wieder daran zu erinnern, Gott allein gebührt die Ehre. Er allein ist Herr der Welt und er setzt allem menschlichen Machtstreben ein Ende. Wieder ändert sich dank Gott die Blickrichtung von den Mächtigen hin zu den Ohnmächtigen, von der Angst vor Machtgier hin zu der Solidarität mit den Schwachen, der Anteilnahme und dem Mitgefühl. Hoffnung auf Freiheit und Frieden. Das ist die Hoffnung darauf, dass eines Tages alle Menschen, auch die Mächtigen auf dieser Welt, erkennen werden, dass wir alle Gottes Kinder sind und dass Gott allein unser Herr ist, kein unbarmherziger Diktator, sondern ein liebevolles Elternteil. Dranbleiben heißt das Stichwort für heute. Dranbleiben heißt für mich, dass ich mir den Blick nicht verstellen lasse von vermeintlich einfachen, schnellen Lösungen, von Abkürzungen und von der Angst vor Macht und Gewalt. Dranbleiben heißt für mich, weiter nachhaltige Lösungen für bewaffnete Konflikte, für Klimawandel, für weltweiten Hunger, Umweltzerstörung und auch für die Covid-19-Pandemie zu suchen. Auch wenn das mühsam ist und wenn das lange dauert. Dranbleiben bedeutet, den Blick auf das zu lenken, was da ist, die Ressourcen und Chancen. Und es bedeutet, Menschen teilhaben zu lassen, nicht nur an möglichen Lösungen, sondern schon am Weg dahin. Dranbleiben heißt für mich, mich selbst und die ganze Welt, auch die Mächtigen, immer wieder daran zu erinnern, dass Gott das letzte Wort hat. Gott, wie er sich in Jesus Christus gezeigt hat, ist ein Gott der Liebe und ein Gott des Friedens. Und ganz zum Schluss noch einmal ein letzter Perspektivwechsel. Dranbleiben heißt auch, Gott bleibt dran an uns. Amen.
Schänze, damit wir ehren nicht. Ach, bleib mit deinem Segen bei uns, du reicher Herr. Dein Gnade und Stolz Vermögen in uns reichlich vermehr. Ach, bleib mit deinem Schutze bei uns, du starker Held, dass uns der Feind nicht trotze, noch fällt die böse Welt. Ach, bleib mit deiner Treue bei uns, mein Herr und Gott. Beständigkeit verleihe, hilf uns aus aller Not.
Dranbleiben wollen wir auch beim Gebet. Wollen wir nicht aufhören, uns an Gott zu wenden mit unserem Bitten, unserem Flehen und auch unserem Dank. Dabei wollen wir auch an unsere Herausforderungen denken, an das, was wir zu bewältigen haben, aber vor allem an die Menschen, die gerade nicht wie wir in Frieden und Freiheit zusammenkommen können, die unter Krieg leiden, die auf der Flucht sind, die Menschen in der Ukraine, in Russland und auch sonst auf der Welt in den Krisengebieten. Diese Menschen wollen wir Gott bringen, diese Anliegen wollen wir Gott bringen in einem Gebet, das wir im Wechsel sprechen möchten. Der Text wird gleich angeblendet, ich werde vorsprechen und die Gemeinde wird die eingerückten Worte antworten, die wir eben schon auch im Lied gehört haben. Und das wollen wir dann gemeinsam abschließen mit einem Vaterunser. Bitte steht auch dazu auf. Gott, aus Bedrängnis rufen wir zu dir, in Nöten, in Ängsten. Wo bist du? Es ist Krieg, die Welt ist im Aufruhr. Wir bitten dich, stopp den Krieg, die Gewalt, die Waffen. Wir rufen zu dir, ach bleib mit deiner Gnade bei uns, Herr Jesu Christ. Dass uns hinfort nicht schade des bösen Feindes List. Gott, in Mühen rufen wir zu dir, im Wachen und im Fasten, aus der Passion. Menschen fliehen, lassen alles zurück. Wir bitten dich, hilf ihnen. Öffne Herzen, Türen, Wege. Wir rufen zu dir, ach, bleib mit deinem Worte bei uns Erlöser wert, dass uns sei hier und dorte dein Güt und Heil beschert. Gott, aus Sehnsucht rufen wir zu dir nach Waffen, Waffen der Gerechtigkeit. Gib Frieden, bitte, und das jetzt. Wir bitten dich, vertreib die Versucher und Verführer, die bösen Gerüchte. Dass Wahrheit, Klarheit und Liebe Politik machen. Wir rufen zu dir, ach, bleib mit deinem Schutze, bei uns du starker Held, dass uns der Feind nicht trutze, noch fällt die böse Welt. Gott, wir stehen vor dir, als die Unbekannten und doch bekannt. Hilf den Sterbenden, hilf beim Leben. Wir bitten dich für die Traurigen und die Kranken, die Armen und die alles verlieren. Sei du da, heute und immer. Wir rufen zu dir. Ach, bleib mit deiner Treue bei uns, mein Herr und Gott. Beständigkeit verleihe, hilf uns aus aller Not. Amen. Lasst uns gemeinsam die Worte sprechen, die Jesus uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. Ihr dürft wieder Platz nehmen. Für heute ist diese ökumenische Passionsandacht an ihrem Ende angekommen. Nächste Woche wird es um die gleiche Zeit weitergehen in der Franziskuskirche. Die Predigt werde ich halten. Herzliche Einladung dazu. Vielen Dank, Ronja, für diese Worte. Ich wünsche uns und euch, dass sie uns begleiten in dieser Woche, dass wir dranbleiben da, wo es richtig ist, keine Abkürzungen zu nehmen, die vielleicht doch verkürzt sind. Das wollen wir in dieser Woche mitnehmen. Und ich bitte euch doch nochmal, euch zu erheben für den Segen, den ich euch zusprechen möchte. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Habt noch einen guten Abend.